Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen ein bisschen aus den Grundlagen der Bindungsforschung erzählen darf und auch ein paar Dinge aus der eigenen Werkstatt. Ich selber bin ausgebildete Psychoanalytikerin, insofern verwenden wir auch diese Bindungsmethoden auch im Rahmen der mit Erwachsenen und Jugendlichen, auch im Rahmen der tiefenpsychologischen oder psychoanalytischen Therapie und habe mich seit meinem Studium in Regensburg, wo ja die Bindungsforschung auch zumindest im Deutschsprachigen herkommt, seit meinem Studium damit eigentlich auseinandergesetzt und freue mich, dass es ein Thema ist, was bis heute auch relevant ist. Ich denke, alle haben Bindung zu einer Mutter, zu einem Vater. Und was aber doch sich durchgesetzt hat, ist, dass sehr viel in der Forschung nach wie vor hier weitergemacht wird und weiterentwickelt wird. Ich weiß, dass Sie schon ein sehr vorgebildetes Publikum sind in Bezug auf die Bindungstheorie. Dennoch würde ich gern kurz nochmal für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel darüber schon gehört haben, die Grundlagen der Bindungstheorie Ihnen näher bringen. Und auch wenn Sie es zum Teil vielleicht schon kennen, die Bindungsmuster in der frühen Kindheit, auch dann im Grunde mit der Frage, wo sind hier die wichtigen sozusagen Ressourcen, wie Sie schon genannt haben, aber auch vielleicht Vulnerabilitäten, die dann vielleicht für die weitere Entwicklung problematisch sein können. Ein wichtiges Thema in der Bindungsforschung von Anbeginn war immer die transgenerationale Weitergabe. Das heißt, das, was wir als Eltern erlebt haben, geben wir vielleicht auch weiter an die nächste Generation. Es sei denn, wir haben auch viel Möglichkeit, über unsere eigene Geschichte nachzudenken und sie dadurch vielleicht auch zu verändern. Das kann unterschiedlicher Art sein. Wenn noch Zeit ist, würde ich dann auch ein paar therapeutische Ansätze für Eltern noch kurz zumindest anreißen und auch etwas, was wir mit Jugendlichen im Moment in Innsbruck beforschen. Ja, zu Grundlagen der Bindungstheorie, die Bindungsforschung ist eigentlich im entwicklungspsychologischen Kontext entstanden. Das heißt, man hat sich um die Zeit von Bowlby, der ja der Begründer der Bindungstheorie ist, und dann seinen wichtigen Forscherinnen eigentlich immer dabei mit bemüht zu sehen, inwieweit man Methoden finden kann, um zu sehen, wie sich Kinder entwickeln im ersten Lebensjahr, was für sie wichtig ist. Sie brauchen Nähe, sie brauchen Bindung. Ich werde es ein bisschen auch ganz kurz noch historisch Ihnen erzählen. Und dann vor allem, was tragen Eltern dazu bei, wie sich Kinder im ersten Lebensjahr entwickeln werden. Warum die Bindungsforschung, glaube ich, immer noch Bestand hat, auch in der akademischen Psychologie, ist, dass sie Methoden entwickelt hat, die man eben auch, wo man messen kann, wie sich Kinder entwickeln, aber auch wie Erwachsene, Mütter, Väter über ihre eigenen Bindungserfahrungen sprechen und wie man sie einordnen kann. Für die Psychotherapie hat das natürlich auch eine große Bedeutung, weil eine wichtige Botschaft, die schon von Anbeginn ich Ihnen mitgeben möchte, ist, dass unsichere Bindung und Erfahrungen, die man gemacht hat in der frühen Kindheit und dann die Auswirkungen haben können auf später, veränderbar sind. Das heißt, wir haben hier eine ganz wichtige Aufgabe in Bezug auf die Psychotherapie, auch dann negative Erfahrungen, die wir gemacht haben, ins Positive zu verändern. Das heißt, es ist ein sehr dynamisches Modell. Das ist kein statisches, man hat einmal eine unsichere Bindung gemacht und bleibt unsicher, sondern man kann hier sehr viel tun. In Bezug auf Eltern, aber auch auf Erwachsene und Jugendliche. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige. Insofern die Veränderungsmessung ist auch möglich. Und dass das Ganze ein sehr biologisches Modell ist und neurobiologische Grundlagen hat, das wissen wir schon lange, aber das ist etwas, was auch weiter im Moment sehr beforscht wird. John Bowlby war der Begründer der Bindungstheorie und er hat eigentlich, das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt, von der Wiege bis zur Bahre. Das heißt, Bindung ist nicht nur im Kindesalter wichtig, sondern es ist auch später, sogar im Alter sehr wichtig. Auch da sozusagen sind wir in Situationen, wo das Bindungssystem, sagt man jetzt in dieser Theorie, aktiviert wird, wenn wir Kummer haben, wenn wir Trennungen durchleben müssen, Verlusterfahrungen. Und gerade im ersten Lebensjahr ist es eben auch die Trennung von der wichtigen Bezugsperson etwas, was sehr aktivierend ist und wo wir davon ausgehen können, dass sie bei Kindern eben beobachtbar ist, wie sie darauf reagieren. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass die Bindungsforschung von einer ganz spezifischen Bindungsperson ausgeht, die einfach diejenige ist, gerade im Kindesalter, an den wir uns meistens in der Regel als erstes wenden, und die hat dann auch eine ganz große Bedeutung. Bowlby hat sich damals tatsächlich gewagt, und das war in seiner Zeit wirklich was Revolutionäres, zu sagen, Bindung, mit dem Bedürfnis nach Bindung kommen die Säuglinge phylogenetisch mitgegeben, also wirklich evolutionsbiologisch auf die Welt. Und wie sich das dann gestaltet, ist etwas, was von dieser Bindungsperson oder von den wichtigen Bindungspersonen dann in der Interaktion abhängt. Aber alle haben das Bedürfnis, sich zu binden. Und gerade natürlich in problematischen Situationen binden sich Kinder auch. Und das ist etwas, was sie brauchen, um zu überleben. Das wichtigste Buch damals in seiner Zeit, wie Bowlby, John Bowlby, der ja Kinderpsychiater war, auch Psychoanalytiker war, damals geschrieben hat, was sich in 10 Sprachen übersetzt wurde und wirklich 500.000 Mal publiziert wurde oder gedruckt wurde, war dieses Buch Mutterliebe und kindliche Entwicklung. Und damals hatte er einen Auftrag von der Weltgesundheitsorganisation, sich besonders um Heimkinder und Nachkriegskinder zu kümmern. Ihm haben wir das Rooming-in zu verdanken und, glaube ich, auch ganz basale Grundlagen für die Bedürfnisse auch von Kindern, auch in Institutionen. Und darauf beziehen sich ja heute auch solche Institutionen wie Sie zum Beispiel. Er war in einer Zeit, wo man sehr viele Untersuchungen machen musste, auch in Bezug auf eben emotional vernachlässigte Kinder in Heimen. Heute sehen die Situationen anders aus. Ich glaube, die Forschung hat sehr dazu beigetragen, dass die Situation, die Umgebung ganz anders heute ist und wir davon sehr viel lernen konnten. Hier konnte man sehen, dass Kinder eben apathisch werden, wenn sie keine gute Bindung, keine Nähe zu einer Bindungsperson hatten, obwohl sie gut versorgt waren, Nahrung hatten und hygienisch aufbewahrt waren. Es gibt sehr, sehr viel Forschung, bereite Tierforschung. Das heißt, man hat hier sehr viel sehen können, auch die Umkehrung, das heißt die Reversibilität. Zum Beispiel hat man mit Mäusen sehr viel geforscht und zeigen können, das sind sehr genetische Studien, dass kleine Mäusekinder, die erstmal vom Muttertier getrennt waren, wirklich auch bis in die molekulare Ebene sich schon Veränderungen gezeigt haben, und wenn man sie dann wieder in ein enriched environment, also in eine gute Umgebung gegeben hat, wo sie wieder gekuschelt wurden und sie Nähe und Bindung hatten, dann hat sich das umgekehrt und sie konnten wieder selber gute Mütter werden. Ganz kurz zusammengefasst, das heißt, wir haben es hier mit einem Modell auch zu tun, wo man zeigen kann, es ist reversibel. Und bei Kindern, bei uns Menschenkindern ist es ein bisschen nicht so schnell wie bei den Mäusekindern, aber man sieht, dass hier eben diese Umgebung eine ganz große Rolle spielt. John Bowlby hat mit 3 Werken, die vielleicht Sie auch schon zum Teil gehört, gelesen haben, eigentlich so für die Methoden der Bindungsforschung eine gute Basis gelegt, indem er sich auch um die Trennungen von Kindern, von den Bezugspersonen, aber auch Verlusterfahrungen sehr anhand von Beobachtungen, klinischen Beispielen hier beschrieben hat. Und diese Aspekte sind dann auch in den Methoden der Bindungsforschung eingegangen. Und damit hat er sozusagen eine wichtige Basis uns geschaffen. Es gibt verschiedene Systeme, die wir in der Bindungsforschung anschauen. Einmal dieses phylogenetisch mitgegebene System, Bindung aufnehmen zu wollen zu einer wichtigen Person, aber auch etwas, was genauso wichtig ist, nämlich die Neugier, die Exploration. Kinder sollen ja lernen, sich für die Umgebung zu interessieren. Dann können sie sich emotional und auch sozial und kognitiv gut entwickeln. Das heißt, hier haben wir es mit 2 Systemen zu tun, die sehr besonders im ersten Lebensjahr ausgebildet werden sollten, und natürlich das Fürsorgesystem der Bindungsperson. Das muss nicht die Mutter sein, das kann auch eine wichtige andere Person sein, auf jeden Fall eine, die viel Zeit mit dem Kind verbringt, so gut als möglich. Dann später entwickeln sich andere Systeme, das Freundschaftssystem, romantische, also Partnerschaften, die natürlich geprägt werden von den früheren Erfahrungen. Dass Kinder diese Ressourcen haben, und ich glaube, das ist etwas, was ganz zentral ist, und wirklich alles tun, um die Nähe und die sozusagen Kommunikation mit der Mutter herzustellen und das auch auf einer guten, vertrauensvollen Basis die Kinder ganz deutlich zeigen, hat ein Forscher, der jetzt auch, glaube ich, ein besonderer war in der damaligen Zeit, in den 70er, 80er Jahren, anhand eines ganz spezifischen Experiments zeigen können. Das Still-Face-Experiment haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, gesehen. Haben Sie es alle schon mal gesehen und gehört? Wer kennt es nicht? Wäre es dennoch möglich oder ist es okay, wenn ich es nochmal zeige? Ist das für Sie in Ordnung? Es ist nochmal die Basis für den kompetenten Säugling. Ich finde es insofern immer sehr anrührend, weil man daran sehen kann, wie viel kommt von den Kindern, um dann vielleicht die Basis zu legen für die anderen Beobachtungen, die wir dann mit einem Jahr machen können. Was hier interessant ist, ist, dass wir sehen können, dass die Kinder, wenn die Mutter einen sozusagen für eine ganz kurze Zeit, für 2 Minuten, ihr Gesicht sozusagen still macht, also nicht darauf reagiert, dass dann die Kinder relativ schnell alles, was sie haben, alles an Ressourcen mobilisieren, um wieder in Kontakt zu kommen.
Responsive to the emotions and reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 34 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age.
Oh my girl.
And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points.
Yeah.
The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing.
Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl.
It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really.
Okay. Einige von Ihnen kennen es, denke ich, aber es ist vielleicht nochmal eine gute Grundlage. Und was hier deutlich wurde, ist, dass es auch eine Möglichkeit der Reparation gibt. Also man kann eben, man ist ja nicht immer hundertprozentig responsiv, beantworten nicht alle Signale des Kindes, aber das Kind hat schon alle Möglichkeiten zu zeigen, was es braucht und kann auch dann sozusagen wieder die Kommunikation und die Beziehung kann wieder repariert werden. Und darauf zielen ja auch all die Hilfen an für Eltern, um sich genau Interaktionen anzuschauen, Episoden anzuschauen, wo es gut funktioniert, um dann sozusagen sich vorzuarbeiten, wo es vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist. Und das sind die Punkte, die wir uns ja auch anschauen können, jetzt zum Beispiel aus bindungstheoretischer Sicht mit Eltern. Die Mary Ainsworth war eine ganz wichtige Forscherin zur Zeit von John Bowlby, und sie hat sich eben mit einer Laborsituation auseinandergesetzt, die heute noch interkulturell, also in vielen Kulturen und immer in mehr Studien noch verwendet wird. Die fremde Situation, die Sie sicherlich auch schon mal gehört haben, eine Laborsituation, wo man das Bindungssystem des Kindes dadurch aktiviert, dass man es 3 Minuten zweimal hintereinander von der wichtigen Bindungsperson, meistens die Mutter, kurz trennt, etwas, was im Alltag passiert, eine Alltagssituation. Und man schaut sich dann sehr genau an, wann, wie die Ressourcen sind, wenn beide sozusagen wieder zusammenkommen und wie das Kind darauf reagiert. Darauf basieren dann auch die Einteilungen bestimmte Bindungsmuster, für die ich ganz kurz jetzt mir noch ein bisschen Zeit nehmen möchte, weil sie die Grundlage darstellen, auch für die Frage der transgenerationalen Weitergabe von Bindung. Das heißt, wir haben es jetzt hier, und es kommt jetzt nochmal, glaube ich, deutlich zum Vorschein, mit klaren Methoden zu tun, der Beobachtung, um gerade diese verschiedenen Entwicklungen auch einschätzen zu können. Und das wäre eben mit 1 Jahr bis 1,5 Jahre die Verhaltensbeobachtung. Wir schauen uns die Feinfühligkeit von Eltern an, und wir haben auch Interviews, bei denen wir Eltern befragen können, wie sie ihre eigene Bindungserfahrungen selber einschätzen. Und das ist etwas, was auch für die Diagnostik dann besonders wichtig ist im transgenerationalen Modell. Was bedeutet Feinfühligkeit? Es bedeutet auf keinen Fall, dass man auf alles immer reagieren soll, sondern hier quasi ist es etwas, was, glaube ich, intuitiv feinfühlige Eltern machen, nämlich dass sie die kindlichen Signale im Blick behalten, so gut es irgendwie geht, dass man es richtig interpretiert, auch altersentsprechend und möglichst prompt und angemessen darauf eben reagiert. Und das kann sozusagen immer neu verhandelt werden. Und das ist etwas, was man dann auch in der Regel ja intuitiv mit den Eltern, intuitiven Elternbereitschaften, die ja auch mitgegeben sind, in der Regel gut gelingt. Es wird hier eingeteilt zu sehr feinfühlig oder eben eine fehlende Feinfühligkeit. Und gerade bei Hochrisiko, bei stark belasteten Eltern oder auch wenn psychische Erkrankung eine Rolle spielt, kann es sein, dass die Feinfühligkeit nicht ganz so gut ausgebildet ist. Und an der kann man aber arbeiten, die kann man sozusagen auch trainieren und man kann sie verändern. Wie kann man jetzt überhaupt schauen, welche Erwartungen Kinder im ersten Lebensjahr haben, nachdem sie mit ein Jahr lang eine Interaktionsgeschichte mit ihrer Bindungsperson erlebt haben? Das ist ja das Interessante, was erwarten Sie denn dann, was haben Sie gespeichert? Und das nennt man in der Bindungsforschung ein inneres Arbeitsmodell von Bindung. Man kann auch Schema sagen dazu. Und das ist das, was sozusagen in der Interaktion abgespeichert wird durch diese immer wieder wiederholende Situation. Was ist, wenn es mir nicht gut ging? Wie wurde dann in der Regel reagiert? Auf was kann ich mich denn verlassen? Und das ist das, was wir dann beobachten können in dieser Laborsituation. Und da kommt sozusagen dann auch die unterschiedliche Qualität der Bindungsmuster zum Vorschein. Wichtig ist vielleicht noch, dass diese inneren Arbeitsmodelle von Bindung, das klingt jetzt sehr, sehr technisch, also diese Schemata, die Kinder dann schon im ersten Lebensjahr ausformen, die man eben sehen kann, die man auch vergleichen kann, dass die wiederum die weitere Entwicklung mitprägen können. Wichtig ist mir zu erwähnen, dass wir von Bindungssicherheit sprechen und von Bindungsunsicherheit, dass aber letztlich eine unsichere Bindung nicht gleichzusetzen ist mit einer Pathologie, mit einer wirklichen Erkrankung. Es wird häufig mal gesagt, eine unsichere Bindung, dann ist sozusagen schon das Kind im Brunnen gefallen. Das darf man auf keinen Fall so sagen. Und das möchte ich auch, wenn ich die Muster Ihnen nochmal vorstelle, sehr betonen. Kinder lernen sozusagen im ersten Lebensjahr auf der Basis der Erfahrungen, wie sie sich möglichst gut an diese Dyade, an diese Mutter oder Vater anpassen können. Und das ist eine ganz große Leistung, die sie erstmal sozusagen auch ihre Nähe, ihren Schutz zu der Bindungsperson sichert. Und insofern erstmal, auch wenn es über Umwege geht, auch wenn es über viel Weinen vielleicht nur funktioniert, die Nähe aufrechtzuerhalten, ist es erstmal eine Leistung, überhaupt bei der Bindungsperson bleiben zu können. Das vielleicht vorangeschickt, weil wir werden jetzt verschiedene unterschiedliche Muster noch kennenlernen. Die Messmethoden sind eben sehr klar und strukturiert. Man braucht dazu eine Schulung. Man kann sie nicht einfach so machen. Aber wenn man sozusagen sie in der Diagnostik anwendet, das macht man in verschiedenen Settings, ist das möglich, dann hat man eben eine sehr, wie wir sagen, valide, sehr zuverlässige Auswertung oder Klassifikation, wie sich die Kinder im ersten Lebensjahr entwickelt haben. Auf der anderen Seite eben die Möglichkeit, es auch mit Interviews zu befragen, wenn es darum geht, Eltern sich anzuschauen. Was haben Sie denn für eigene Bindungserfahrungen gemacht? Eltern, Erwachsene kann man nicht in eine Trennungssituation schicken. Das ist nicht mehr möglich. Da wird nichts mehr aktiviert. Deswegen sind hier Interviews entwickelt worden oder Bilderverfahren, um etwas bei Ihnen zu aktivieren. Und darauf komme ich dann zu sprechen und zeige Ihnen auch noch, wie das funktioniert. In der fremden Situation, das ist etwas, was viele von Ihnen vermutlich schon mal gehört haben, wenn Sie sich mit der Bindungsforschung auseinandergesetzt haben. Hier haben wir eben diese Aktivierung durch diese kurze, experimentell sozusagen verursachte Trennung von der Bindungsperson. Und wir schauen uns diese beiden Systeme eben genau an. Das ist ja auch angekündigt im Abstract, die Frage, inwieweit Bindungsexplorationsverhalten hier ausbalanciert sind. Also inwieweit das Kind sozusagen, was ja eigentlich in einer fremden Umgebung ist, mit einem fremden Spielzeug, was für alle attraktiv sein müsste, dann in der Lage ist, sich auch wieder wirklich dieser Umgebung zuzuwenden auf der Basis des Vertrauens. Man nennt die fremde Situation auch eine kleine Miniaturdrama, also 8 Episoden, die man wirklich sehr strikt durchführt und wo man dann schauen möchte, besonders in der letzten Episode, wie das Kind reagiert, wenn es getrennt war und ob es sozusagen hier auch wieder zu einer Nähe kommt und zu einer Exploration. Ich zeige Ihnen jetzt gleich mal eine kurze Situation einer sicheren Bindung. Auf was schauen wir? Das ist genau das, was im Titel meines Vortrags ist. Diese Kinder, die sicher sind, schauen, dass sie die Nähe zur Bindungsperson suchen, wenn sie gestresst sind. Sie versuchen, den Kontakt auch zu halten. Sie zeigen wenig Vermeidung, das heißt, sie sind sozusagen, sie krabbeln der Mutter entgegen, sie begrüßen sie, sie zeigen, dass sie die Nähe aufrechterhalten möchten und sie zeigen wenig Widerstand. Das sind die Dinge, die wir hier anschauen und dann in diese verschiedenen Bindungstypen, die Sie schon sicher gehört haben, eben einteilen. Wie Sie auch vermutlich wissen, sind die meisten in den normalen, bei den normalen Familien, die gesunden Familien, sind die allermeisten Kinder sicher gebunden. Und das ist etwas, was eben auch wiederum Bowlby gezeigt hat in seinen Beschreibungen, dass das ein Bedürfnis ist und dass das was Mitgegebenes ist und dass in der Regel ja auch Eltern darauf feinfühlig reagieren, dass das etwas ist, was bei gesunden Familien zu einem hohen Maße vorhanden ist, ohne dass wir wissen, was wir eigentlich machen. Diese ausgewogene Balance zwischen Bindung und Exploration hat dann, wenn man die Kinder weiter untersucht, eben Auswirkungen. Das heißt, sie haben sie auch dann in Auswirkungen im Kindergarten oder in Freundschaftsbeziehungen. Und sie haben einfach ein Vertrauen entwickelt in die Unterstützung einer Bindungsperson, was sie dann wiederum in anderen Lebenssituationen gut gebrauchen können. Man weiß eben, dass Kinder, die sicher mit einem Jahr sind, dann später auch die Hilfe von anderen besser annehmen können. Und das schützt sie wiederum in schwierigen Situationen. Ich zeige Ihnen jetzt eine kurze Szene von einer fremden Situation, wo das Kind getrennt war, 2-mal von der Mutter. Die Mutter kommt endlich wieder zurück, das Kind krabbelt bereits entgegen. Es ist ein sehr altes Video, aber es zeigt sehr schön, wie beide auf eine Art und Weise diese Bedürfnisse, sich zu binden, aber auch zu explorieren, also sich wieder für das Neue neugierig sozusagen umsehen zu dürfen, wie sie das miteinander verhandeln und das ganz automatisch und feinfühlig passiert. Letzte Episode, es ist jetzt, also es geht darum, die Mutter nimmt das Kind in den Arm, die fremde Person, die da war, geht raus, jetzt sind beide alleine und es geht darum, wie kann das Kind sozusagen jetzt sich einerseits binden, andererseits auch wieder neugierig werden für das, was hier in dem Spielzimmer ist, war deutlich gestresst, hat sehr geweint, hat deutlich gezeigt, ich vermisse dich.
Thank you.
Sie sehen jetzt, dass durch die Aktivierung das Kind war etwas gestresst, hat geweint. Das Kind will auf den Arm, interessiert sich trotzdem gleichzeitig. Und die Mutter kann das sehr gut mit dem Kind in dem Moment verhandeln, ganz feinfühlig darauf reagieren. Sie versucht es zu ermutigen, schau dir doch da vielleicht das Spielzeug an. Es ist noch nicht so weit, das Kind geht wieder zurück. Die Mutter nimmt es wieder in den Arm. Es will wieder runter, will wieder explorieren. Wieder hoch. Und jetzt ist die Frage, kann es sich langsam lösen? Wir schauen 3 Minuten lang, ist es in der Lage, dann sich von der Mutter wieder ein bisschen zu entfernen, um sich dann wieder mehr mit dem Spielzeug oder mit irgendwas beschäftigen zu können. Das gelingt jetzt, als die Mutter sich hinsetzt. Und jetzt er sich mit dem Blatt auseinandersetzen darf. Ja? Und man spürt hier sehr stark, das Vertrauen ist wieder da. Es war eine Irritation da, die kam durch die Trennung zustande. Das Kind hat wirklich deutlich protestiert. Aber es ist jetzt wieder in Ordnung. Das hat nur 3 Minuten gedauert. Das ist aber nicht von der jetzigen, im Moment momentanen Situation des Kindes abhängig, sondern von dem, was abgespeichert wurde innerhalb dieses ersten Lebensjahrs. So ein Verhalten kann man in vielen, vielen anderen Studien bei vielen Kindern, die eine sichere Bindung haben, beobachten. Es ist also ein sehr prototypisches Verhalten und ich hoffe, es ist deutlich geworden, was ich meinte mit dieser Balance zwischen Bindung und Exploration. Das heißt, dieses Kind hat deutlich Nähe gesucht, hat den Kontakt gehalten, hat nicht vermieden und hat auch keinen Widerstand gehabt, Kontakt zu suchen. Und es gibt ein großes Spektrum von Bindungssicherheit. Das sind jetzt Zahlen, die Ihnen überhaupt nichts sagen. Es sind 4 Typen. Es ist vielleicht nur wichtig zu erwähnen, weil man denkt immer nur, das ist nur so ein wichtiger, super Prototyp, der bindungssicher ist. Nein, wir haben viele verschiedene Varianten, auch mit Kindern, die ein bisschen Ambivalenz, ein bisschen vermeiden und dennoch in der Lage sind, ihre Gefühle zu zeigen, zu protestieren, ich brauche dich, ich will deine Nähe und die Nähe aufrechtzuerhalten. Das sind die Kennzeichen und die können sehr unterschiedlich gestaltet sein, auch mit viel Weinen und auch ein bisschen Vermeidung, aber auf jeden Fall diese Kernkennzeichen sind da. Und was man sehen kann, dass es in der Folge eben Bindungssicherheit schon ein gewisser Vorteil dann ist, wenn es zum Beispiel um Freundschaftsbeziehungen später geht, im Kindergarten, auch sozusagen mit positivere Wahrnehmung von sozialen Konfliktsituationen oder auch Konzentration beim Spielen bis hin auch ins Schul- und Jugendalter. Es gibt einige Längsschnittstudien, es gibt nicht so viele. Das ist eine sehr aufwendige Art und Weise, diese Familien über lange Zeit zu beobachten. Meine Lehrer, die Grossmanns in Regensburg, haben das über 2 Längsschnittstudien geschafft, bis ins 19. Lebensjahr, dann Jugendliche auch noch und dann auch schon Erwachsene fast beobachten und begleiten zu dürfen. Aber das ist eben natürlich auch eine sehr aufwendige Forschung. Es zeigt sich aber deutlich, dass soziale Kompetenz etwas ist, was die sicheren Kinder einfach in der Folge dann in ihrer Weiterentwicklung einfach zu einem höheren Ausmaß zeigen. Und es ist auch ein Schutzfaktor gegen viele andere Aspekte, die hier untersucht wurden, wie zum Beispiel auch Substanzmissbrauch, Aggression und weiteres. Ja, das soweit mal als sozusagen Grundlage, etwas, was mit dem Thema Nähe suchen, Kinder brauchen Nähe zu tun haben. Und das ist etwas, was bei gesunden Familien sozusagen das häufigste Muster ist. Bindungsunsicherheit ist, denke ich, etwas, was, wie ich es vorhin schon sagte, primär erstmal eine Strategie ist. Das heißt, Kinder wollen die Nähe zu ihrer Bindungsperson. Wenn sie getrennt sind, versuchen sie in irgendeiner Form, diese wieder aufrechtzuerhalten. Und wenn sie unsicher sind, dann eben über verschiedene Strategien, wie zum Beispiel die Vermeidung oder auch die Ambivalenz. Wenn jetzt wir eine ambivalente Bindung haben, das heißt ein Kind, was die Erfahrung gemacht hat, meine Bindungsperson ist mal sehr feinfühlig, mal etwas weniger und ich kann es nicht so gut vorhersagen, dann ist die adaptive Strategie, sagen wir, also die Anpassung eigentlich, sehr viel Bindungsverhalten zu zeigen und sich auch anzuklammern und wirklich deutlich zu zeigen, ich brauche dich, ich brauche deine Nähe und ich weine auch und ich weine vielleicht mehr als andere Kinder. Problematisch ist hier, dass das Explorationssystem, was wir vorhin gesehen haben, etwas weniger ausgebildet wird. Und das ist etwas, was man vielleicht Eltern rückmelden kann, dass sie darauf achten, dass die Exploration sozusagen hier wieder in Gang kommt, weil diese Kinder weniger sich für die Umgebung interessieren dürfen, weil sie so stark die Nähe zur Bindungsperson suchen. Das ist also, damit ist es eine gewisse Schieflage in diesem System. Mehr Bindungsverhalten, weniger Exploration. Das sind dann Kinder, die weinen und die nicht mehr ins Spiel kommen. Und ich, um es abzukürzen, zeige ich jetzt hier kein Beispiel. Es gibt dann die sozusagen Gegenpol, die Kinder, die ganz, ganz viel Exploration zeigen, obwohl sie manchmal auch ein bisschen nicht so konstruktiv sind im Spiel und gar kein Bindungsverhalten oder sehr, sehr wenig Bindungsverhalten zeigen, weil sie gelernt haben in ihrer Interaktion im ersten Lebensjahr, wenn ich Bindungssignale sende, wenn ich weine, protestiere, dann reagiert meine Bindungsperson eher vielleicht zurückhaltend oder zurückweisend oder reagiert nicht so sehr drauf. Und ich bin am nächsten meiner Bindungsperson, wenn ich diese Signale nicht zeige. Also auch eine sehr adaptive, sehr angemessene und für diese Situation Strategie, aber eben auf Kosten jetzt von dem Ausbilden von dem Zeigen von Bindungsbedürfnissen. Wir kennen dann auch von Erwachsenen, dass sie sagen, ich weiß nicht genau, was ich fühle oder was ich in dem Moment, was ich ihnen da erzählen soll. Ich habe immer gelernt, selbstständig zu sein und alle Dinge für mich alleine zu machen. Das sind sicherlich Erfahrungen, die schon vielleicht früher zurückliegen, dieses sehr für sich selbstständig sein. Insofern scheinen diese Kinder gefühlsmäßig relativ unberührt von einer Trennung. Sie haben aber einen hohen Stressfaktor. Das hat man in Cortisol, also dem Stresshormon, gemessen, dass die Kinder einen sehr hohen Pegel haben und damit nur scheinbar unberührt sind, aber nicht auf ihrer sozusagen physiologischen, körperlichen Ebene. Ein Beispiel kann ich kurz noch zeigen. Das ist sozusagen eine kurze Situation, wo das Kind, wo die fremde Person dann reinkommt und dann die Mutter. Und im Vergleich jetzt zu dem, was wir vorhin gesehen haben, ist jetzt nicht dieses Nähesuchen bei dem Kind ausgebildet und sich wirklich annähern und dann auch Kontakt aufnehmen, sondern es schaut eher der fremden Person hinterher, den Rücken zur Mutter und versucht sozusagen, sich wieder mit dem Spielzeug zu beschäftigen. Aber es kommt nicht zu diesem Nähesuchen, zu diesem Näheaufrechterhalten, wie wir es gerade gesehen haben. Man hat sich überlegt, ob das ganz selbstständige Kinder sind, die einfach nichts brauchen, hat aber dann eben physiologisch sehen können. Sie sind unter Stress, sie haben andere Bedürfnisse, aber sie haben gelernt, mit dieser Selbstständigkeit die beste sozusagen Nähe aufrechtzuerhalten, die mit dieser Bindungsperson möglich ist. Was wir sehen jetzt in den späteren sozusagen, in den weiteren, wenn wir sie weiter untersuchen, ist, dass Kinder, die vermeidend sind, sich etwas schwerer tun dann mit in Kindergarten oder mit Gleichaltrigen, weil sie vielleicht auch weniger gelernt haben, ihre Gefühle so zu zeigen wie die sicheren Kinder. Es hat nichts mit Pathologie zu tun, es ist eine sozusagen Art, wir sagen, Verletzbarkeit oder Vulnerabilität. Und man zeigt, es zeigt sich dann in Meta-Analysen, es waren immerhin 4.000 Kinder, dass die soziale Kompetenz etwas weniger ausgebildet war, gerade bei diesen Kindern. Ein Bindungsmuster, was deutlich mehr mit Psychopathologie in Verbindung steht und auch in der transgenerationalen Weitergabe jetzt in einem aktuellen Projekt, was wir durchführen in Ulm, eine große Rolle spielt, ist die sogenannte desorganisierte Bindung. Und hier spielt es eben eine Rolle, dass die Kinder Angst vor ihrer Bindungsperson haben und die Bindungsperson nicht wirklich, obwohl sie da ist, nutzen können, um diese Nähe aufrechtzuerhalten. Und das hat sozusagen dann doch deutlichere Konsequenzen und zeigt dann auch deutlich, dass sie Verhaltensauffälligkeiten zeigen in der Folge, dass sie nicht diesen Hafen der Sicherheit nutzen können Und gerade, dass sie eben auch, wenn es problematische Familienverhältnisse gibt, wie zum Beispiel auch Gewalterfahrung oder Trauerprozesse, die nicht verarbeitet sind, dass sie da dann im ersten Lebensjahr einen Mangel an Strategie zeigen und eben genau diese Nähe, die sie brauchen, nicht so gut aufrechterhalten können wie die anderen, auch unsicheren Kinder. Das heißt, hier haben wir es mit einer Art Kollusion zu tun, mit einem unlösbaren Konflikt. Das Kind hat Angst und braucht eigentlich die Bindungsperson, kann sie aber nicht wirklich nutzen. Und das ist etwas, was sie dann in der Folge, auch wenn man sie dann untersucht, schon beeinträchtigt. Und insofern kann man hier sagen, ist es etwas, was man auch möglichst verhindern sollte. Wie kommt es zustande? Es ist beobachtet worden, dass wenn Eltern selber verängstigt sind aus irgendeinem Grund, weil sie eigene Probleme haben, dass das dann passieren kann, dass ihre Kinder dieses Verhalten zeigen oder wenn sie stark sich einmischen, das nennt man hier intrusiv, oder wenn sie einen Trauerfall hatten und den sie selber nicht verarbeitet haben. Das ist häufig auch bei Eltern, die gemerkt haben, ich habe den Verlust meiner eigenen Mutter oder meines eigenen Vaters jetzt gerade erlebt und bin einfach selber gar nicht so geistesgegenwärtig. Und da kommen dann diese Muster auch manchmal zum Vorschein. Auf der physiologischen Ebene zeigen die Kinder höchsten Anzeichen von Stress. Sie zeigen auch Schlafstörungen, diesen hohen Cortisolspiegel, aber auch in ihrer Herzrate etwas erhöht. Und in ihren sozusagen weiteren Entwicklungen kann man sehen, dass sie hier sozusagen tatsächlich auch mehr Probleme und Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Aber das ist nur ein Muster und ein bestimmter Prozentsatz von Kindern. Die anderen, muss man einfach sagen, der höhere Anteil ist in den meisten Fällen ja sicher oder eben unsicher vermeidend oder unsicher ambivalent. Gut, was jetzt hier eine gute Botschaft ist, man hat Kinder, man hat es auch genetisch untersucht und geschaut, hat es nicht auch mit ihrer sozusagen Vulnerabilität zu tun, mit der sie vielleicht auch auf die Welt kommen, sind es nicht irritierbare Kinder, die irgendetwas mitbringen, was sie problematischer in ihrem Verhalten macht. Und man konnte sehen, wenn das der Fall ist, und da gab es also einen genetischen Polymorphismus, auf den ich jetzt nicht so genau eingehen möchte, weil ich selber auch keine Genetikerin bin, aber die gezeigt hat, diese Kinder haben wirklich da eine Problematik, dass hier die mütterliche Feinfühligkeit ein sehr wichtiger Schutzfaktor war. Das heißt, die Kinder, die mit dieser Vulnerabilität auf die Welt gekommen sind, haben sich dennoch sicher entwickelt, wenn die Mutter oder die Bindungsperson feinfühlig war. Das spricht ja sehr viel dafür, für Feinfühligkeit etwas zu tun. Bei Jugendlichen hat man das auch untersucht. Die Kinder hatten sozusagen, sie waren früher, hatten sie eine desorganisierte Bindung, also eine eher hochunsichere Bindung. Aber da war es dann so, wenn sie sich weiterentwickelt haben und die Bindung sicher dann geworden ist als Jugendliche, trotz dieser genetischen Belastung, haben sie sozusagen sehr gut abgeschnitten in verschiedenen Aufgaben, die sie dann zu bewältigen hatten in der Interaktion mit ihren Eltern. Also auch hier ist Bindungssicherheit ein Schutzfaktor. Ja, um jetzt weiterzugehen in Bezug auf die transgenerationale Weitergabe von Bindung, würde ich gern noch einen sozusagen wichtigen Aspekt Ihnen näher bringen und auch auf ein Projekt zu sprechen kommen, was wir gerade im Moment durchführen, wo wir uns erhoffen, dass wir noch mehr sozusagen Aussagen treffen können. Was ist eigentlich, wenn Eltern zum Beispiel starke Belastung erlebt haben? Vielleicht auch traumatische Erfahrungen erlebt haben, aber es nicht weitergeben an die nächste Generation. Also das heißt, wir suchen hier explizit nach ganz klaren Schutzfaktoren oder Resilienzfaktoren, würde man sagen, und haben ein relativ komplexes Studiendesign mit vielen, vielen, vielen Aspekten. Aber auch hier zeigt sich, dass Eltern, die ihre eigenen Erfahrungen trotz Belastung verarbeitet haben, darüber nachgedacht haben, sie gut einschätzen können, dass das ein Schutzfaktor ist, trotz Belastung, und dass dann die Kinder sich eben sicher entwickeln können. Und ich glaube, das ist auch wieder eine sehr wichtige Botschaft in Bezug auf frühe Prävention und frühzeitiges auch Einsetzen von Hilfen. Grundsätzlich kann man sagen, dass eben Bindung transgenerational immer gedacht war und dass man in einer wichtigen Studie, die Bindungsforschung immer wieder heranzieht, zeigen könnten, dass wenn Eltern, man hat hier schwangere Mütter und auch Väter mit einem Bindungsinterview befragt und hat dann vorhersagen können, wie sich das Kind mit einem Jahr wohl entwickeln würde. Das waren sozusagen doch 70% Vorhersagekraft durch die Befragung der Eltern vor Geburt des Kindes. Dieses transgenerationale Modell zeigt eigentlich, dass Bezugspersonen, die selber eine sichere Bindung haben, das heißt ihre Erfahrungen sicher verarbeitet haben, in der Regel eher sichere Kinder haben, während die anderen Muster bindungsdistanziert eher vermeidende oder Personen, die eher verwickelt, noch verstrickt sind, eher ambivalente Kinder haben oder die, die eigene traumatische Erfahrung nicht verarbeitet haben, eher disorganisiertes Bindungsverhalten. Aber hier sozusagen gibt es immer auch noch die Möglichkeit der Verarbeitung, die sich und die Möglichkeit, das sozusagen zu reflektieren. Was ist interessant? Man hat sich angeschaut, dass die Feinfühligkeit ist sicherlich ein ganz wesentlicher Faktor. Wie wird es vermittelt? Wir haben ja gesehen, diese eine Mutter hat sehr feinfühlig reagiert. Sie hatte sehr schwierige eigene Erfahrungen gemacht, hatte sie aber gut reflektiert und konnte sich sehr feinfühlig ihrem Kind verhalten. Und dann hat es auch eine sichere Bindung bekommen. Was wir jetzt, was ganz aktuell immer wieder auch in der Forschung jetzt im Moment angeregt wird zu untersuchen, ist, dass man sich sehr genau diese verschiedenen Abstimmungsprozesse zwischen Eltern anschaut oder auch die Fähigkeit, und deswegen war das Still-Face-Experiment mir so wichtig, inwieweit kann auch wieder repariert werden und wie sozusagen diese Mismatches, also wenn es nicht gut zusammengeht, wie wird auch hier wieder etwas repariert und kann wieder sozusagen in eine gute Interaktion überführt werden. Mentalisierungsfähigkeit ist ein Zauberwort im Moment, es boomt geradezu im Moment. Mentalisierung ist alles. Es gibt auch in Bezug auf jetzt die frühen Hilfen gerade Programme, die starten, um Mentalisierung Eltern beizubringen. Das ist eigentlich etwas, was wir als Perspektivenübernahme oder Empathie auch bezeichnen können. Das heißt, dass Eltern lernen sollen, wenn sie belastet sind, sich in die Situation des Kindes hineinzuversetzen und auch vielleicht eigene Aspekte, die, wo sie vielleicht impulsiv handeln würden, besser zu verstehen. Und da wird gerade sehr viel dran gearbeitet und das sind Programme, die im Moment auch sehr stark unterstützt werden. Wie kann man jetzt bei Erwachsenen eigentlich Bindungserfahrungen messen? Auch da wieder hat die Bindungsforschung Methoden gefunden, um das diagnostizieren zu können. Und das sind zwei Interviewverfahren, in Englisch jetzt heißt es Bindungsinterview für Erwachsene und ein projektives Verfahren mit Bildern. Und ich zeige Ihnen beide kurz noch, dass Sie sehen, wie kann man das machen. In der Forschung, aber auch für jetzt Therapie, hat sich der Leitfaden des Bindungsinterviews mit 18 Fragen zu wirklich Bindungsthemen, die Sie jetzt nicht alle lesen müssen, die auch veröffentlicht sind, wo es wirklich um Kummererfahrung geht, um Trennungserfahrung, Verlusterfahrung geht in der Kindheit, sehr, sehr sozusagen als hilfreich erwiesen, um zu sehen, wie werden denn diese Erfahrungen dargestellt, verarbeitet. Und das hat anscheinend die beste Vorhersagekraft, wie sich Eltern dann auch verhalten ihren gegenüber ihrem Kind und welche Bindungsqualität des Kindes sie dann auch entwickeln werden. Das heißt, auch wenn wir negative Erfahrungen gemacht haben als Erwachsene und uns an vielleicht schwierige Zeiten erinnern, dann sind diejenigen sicher, die sozusagen die Fähigkeit haben, das so stimmig und anschaulich und vielleicht auch kohärent, sagen wir hier, darzustellen, dass man merkt, sie haben das Ganze insgesamt verarbeitet. Diese Mutter, die wir vorhin gesehen haben, hatte, wie gesagt, eine sehr schwierige Mutterbeziehung selber, hat aber ganz deutlich im Interview gesagt, ich weiß genau, was ich heute anders machen möchte und ich habe verstanden, warum meine Mutter sich damals so verhalten hat, weil sie einfach in der Situation nicht anders konnte. Das heißt, hier gibt es eine Art von Wertschätzen und Reflexionsfähigkeit, das bearbeiten zu können. Es gibt aber auch Eltern, die sozusagen versuchen, dieses Thema Bindung sehr von sich wegzuschieben. Die nennt man dann eher distanziert und es vielleicht so ein bisschen von sich weg halten wollen, dass sie vielleicht sich auch gar nicht erinnern wollen, was vielleicht schwierig war und eher dazu neigen, alles ganz toll darzustellen oder sozusagen sehr, sehr, idealisieren. Es gibt aber auch Eltern, die, und das kennen Sie vielleicht auch, die sehr wütend noch sind auf ihre eigenen Bindungspersonen und die immer noch mal das Gefühl, das ist wie gestern passiert, die also alles, was in der Vergangenheit passiert ist, noch heute als sehr belastend erleben. Und dann gibt es welche, und das sehen wir meistens in Risikofamilien, die schwierige Erfahrungen gemacht haben, die auch heute noch sozusagen Ängste haben und wo man dann merkt, dass sie auch Schuld auf sich nehmen und dass sie es aber noch nicht bestimmte Dinge verarbeitet haben oder auch Trauerprozesse noch nicht verarbeitet haben. Wir haben dann sozusagen die Möglichkeit, anhand dieser Interviews zu schauen, inwieweit wir es mit einer sicheren Bindungsrepräsentation zu tun haben. Das nennen wir Repräsentation, weil es sozusagen die Verinnerlichung von diesen Erfahrungen. Und das sind zum Beispiel Geschichten, die erzählt werden, die sehr stimmig sind, wo man einen sofort versteht, was passiert ist und wo man merkt, es sind positive und negative Aspekte mit drinnen. Die Mutter zum Beispiel, die wir vorhin gesehen haben, hat Folgendes gesagt: Meine Mutter hatte zwar nicht viel Zeit, was mir damals zu schaffen machte, aber wenn mir etwas fehlte oder sie brauchte, war sie da. Dann fragt man nach, was haben Sie denn genau erlebt? Können Sie mir das genau erklären? Und dann sagt diese Mutter: Ich erinnere mich damals, als ich mein Knie verletzt hatte, das war in den Sommerferien. Ich war ungefähr 6 Jahre alt. Da bin ich schnell mit meinem Rad um die Kurve gefahren. Ich war ganz im Schock. Da bin ich dann gleich zu meiner Mutter und die hat alles stehen und liegen lassen und sie hat mich in die Arme genommen und gesagt: Das muss wehtun, aber es wird wieder heilen. Wenn ich so darüber nachdenke, ich muss sagen, sie hat es ganz gut gemacht. Das ist jetzt eigentlich dies, was wir unter kohärenten erzählen, verstehen würden. Das heißt, sie sagt ganz offen, es war nicht immer optimal, aber wenn ich sie gebraucht habe, dann war sie wirklich da und ich habe sogar ein Beispiel von damals. Ist das nachvollziehbar? Dagegen jemand, der eher distanziert ist und sozusagen versuchen möchte, die Kindheit eher schön darzustellen, ohne dass vielleicht wirklich die Erlebnisse vorhanden waren, da schaut die Geschichte so aus, und das würde ich gerne noch vorlesen, weil wir dazu interessante Forschungen haben, noch auch in Bezug auf die Einschätzung von Kindern. Hier sagt eine Person: Wie würden Sie die Beziehung zu Ihren Eltern beschreiben? Ich hatte eine glückliche Kindheit, das war echt super. Können Sie mir dazu ein Beispiel nennen? Das ist etwas, was wir im Interview sehr genau immer nachfragen, ganz konkret. Eine harmonische Familie, wie man sich das vorstellt, ganz allgemein, also ganz normal halt. Was verstehen Sie unter normal? Keine Ahnung. Sehr herzlich. Gibt es dazu eine Erinnerung? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Keine. Fällt Ihnen ein konkretes Beispiel ein, das die Herzlichkeit beschreiben würde? Ja, ich weiß nur noch, dass ich mich als Kind immer so aufgeregt habe, wenn ich die abgetragenen Kleider von meiner Schwester tragen musste. So Sachen fallen mir schon ein, aber es war eigentlich super. Ist verständlich, wo hier sozusagen die Widersprüche sind und dass man da eigentlich etwas anderes erwarten würde. Und das ist auch eine Strategie, wie wir es auch bei den vermeidenden Kindern sehen. Sie möchten sozusagen eigentlich diese Erinnerung nicht hochkommen lassen und sich davon distanzieren. Neurobiologisch gesehen finde ich eine sehr interessante Untersuchung, die gemacht wurde, genau zu diesen verschiedenen Typen von Müttern, wo man ja sagen muss, die sichere Mutter hat sozusagen die Fähigkeit gehabt, diese positiven und negativen Gefühle in ein Gesamtbild zu integrieren. Bei der distanzierten Mutter war es eher das Bedürfnis, das wegzuhalten. Und da hat man eine interessante Untersuchung gemacht, indem man den Müttern, man hat hier eine Kernspintomographie gemacht, die Bilder von ihren eigenen Kindern und ihren fremden Kindern gezeigt hat. Und man hat positives, also lachende Kinder gezeigt, aber auch weinende Kinder. Und wollte sehen, reagieren denn die Eltern unterschiedlich, je nach ihren eigenen Erfahrungen. Und was eine sehr interessante, Grundlagenforschung, aber auch für jetzt das Verständnis der transgenerationalen Weitergabe an Ergebnis war, ist, dass die Mütter, die sicher gebunden waren, in einem Belohnungszentrum hier, das würde man als das Belohnungszentrum als Hirnaktivierung reagiert haben, wenn sie das glückliche Kind gesehen haben. Also das heißt, wenn das Kind gelacht hat, das hat sie belohnt. Die distanzierten Mütter haben sozusagen eher ein Areal aktiviert, wo sie kognitive Kontrolle hatten. Also es war für sie in Ordnung, aber es war jetzt nicht das Belohnungszentrum. Interessanter allerdings war dann, dass Kind, sichere Mütter, die ein weinendes Kind, ihr eigenes weinendes Kind gesehen haben, auch das Belohnungszentrum aktiv war. Das heißt, damit konnten sie gut was anfangen. Das haben sie sozusagen gut verarbeitet und war etwas, was auch Belohnungszentrum aktiviert hat, während die distanzierten Mütter eher sozusagen hier eine Region hatten, wo sie Schwierigkeiten hatten, also wo sie eher schmerzhafte Regionen aktiviert haben. Das ist etwas, was ihnen sehr schwer gefallen ist. Das ist jetzt nur eine Studie, aber es zeigt ein bisschen, weil Sie ja gesagt haben, auch aktuelle Forschungsergebnisse sind Ihnen wichtig, dass es bis sozusagen in die neuronale Ebene geht, je nachdem, wie die Verarbeitung da ist. Und dass man hier sehen kann, dass eben Bindungssicherheit stark damit zu tun hat, dass man alle Gefühle, das gesamte Spektrum eben sehr gut integrieren kann. Wir haben jetzt im Moment, und das, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen darüber sprechen, wenn ich noch Zeit dafür bekomme, eben eine Studie in Ulm, wo wir uns damit befassen, inwieweit eben Eltern, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, das sind zum Beispiel emotionale Vernachlässigung oder auch Gewalterfahrungen, wie sie sozusagen mit diesen Risikofaktoren in die nächste Generation gehen und was man hier sehen kann, was auch Kinder schützt. Wir nennen das deswegen meine Kindheit, deine Kindheit. Also so sozusagen ist dieses Ulmer Projekt. Das ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie angesiedelt. Wir kooperieren mit noch anderen Universitäten hier, unter anderem eben auch dem Jugendinstitut in München, verschiedenen Abteilungen in Ulm, aber eben auch mit der Uni Innsbruck. Und es geht hier sehr stark darum, prospektiv zu schauen, sehr auf verschiedenen Ebenen, was sozusagen hier die Schutzfaktoren sind. Das Bundesministerium für Gesundheit in Deutschland hat dieses Projekt also ausgeschrieben und es sind verschiedene im Moment multizentrische Studien, die dazu laufen. In Heidelberg gibt es eine, es gibt auch in Berlin eine Gruppe, die sich mit diesem Aspekt befassen, um eben Risiko- und Resilienzfaktoren herauszuarbeiten. Wir schauen uns sozusagen in der Wochenstation an, fragen die Eltern an, das ist jetzt schon sozusagen, läuft auch schon jetzt einige Jahre, fragen sie sozusagen nach ihren schwierigen Erfahrungen, die sie vielleicht auch gemacht haben, schauen uns dann mit 3 Monaten und mit 12 Monaten die Entwicklung der Kinder an und haben sozusagen verschiedene Vulnerabilitätsfaktoren, die wir uns angucken. Einmal die Stressachse, also auf der physiologischen Ebene bei den Kindern und den Müttern, ihr Bindungssystem mit den Interviews, aber auch die soziale Unterstützung, also inwieweit jetzt auch Eltern soziale Unterstützung in Anspruch nehmen, inwieweit auch die Partner hier eine wichtige Rolle übernehmen. Wir haben insgesamt 533 Mütter rekrutieren dürfen. Das war natürlich auch sehr wichtig für uns, dass die Mütter wirklich und die Eltern mitmachen. Es war eine Mittelklasse, das heißt nicht vergleichbar mit Risikofamilien. Die waren alle verheiratet fast und hatten auch eine relativ hohe Bildung. Dennoch interessant, dass sie einen hohen Anteil an emotionaler Vernachlässigung berichtet haben. Also selbst die sozusagen sonst in einem sozioökonomisch guten Zustand, haben auch berichtet, dass sie emotional vernachlässigt wurden. Was haben wir uns hier angeschaut? Wir haben hier ein Interview gemacht, wo wir Bilder auf Bilder zurückgegriffen haben, die wir den Eltern gezeigt haben. Das ist ein Verfahren, was wir jetzt in der Zwischenzeit sehr häufig einsetzen, weil es ein sehr einfaches Instrument ist. Wir zeigen die Bilder nacheinander und bitten dann, Geschichten dazu erzählen, was die Eltern hier sehen, was auf dem Bild passiert, was die Personen, die abgebildet sind, denken oder fühlen könnten und wie es in der Geschichte weitergeht. Also ein Verfahren, was sozusagen ein projektives Verfahren, wo wir dann aber eine sehr genaue Skalen haben, wie wir das auswerten können. Was ist daran interessant? Man sieht viele verschiedene bindungsrelevante Szenen, wie die Einsamkeit, aber auch eine Mutter-Kind-Interaktion, wo das Kind ganz klares Signal ausstreckt, eine Krankenwagensituation, aber auch eine Verlusterfahrung oder auch eine Bedrohungssituation potenziell. Jeder kann alles hineininterpretieren, wie er will, und wir schauen uns dann an, wo sind die Ressourcen. Und wo sind sozusagen auch Probleme, die dann in den Geschichten auftreten? Und ich zeige Ihnen 2 unterschiedliche Geschichten vielleicht noch, dass Sie verstehen, was dann mit den Ergebnissen, die ich Ihnen auch noch ganz kurz zusammenfasse, wie man die einschätzen kann. Wir haben jetzt ein Bild, das ist die Person auf der Bank. Und Eine Mutter mit einer sicheren Bindung hat folgende Geschichte erzählt. Ein Mädchen ist gerade verlassen worden und ist sehr verzweifelt. Im Moment findet sie keinen Ausweg. Das ist etwas, was das Bild natürlich induziert. So könnte man, viele könnten mit dieser Geschichte beginnen. Was kommt dann an Ressource? Das ist etwas, was wir internalisierte, sichere Basis nennen würden. Sie denkt nach, warum ihr Freund wohl so gehandelt hat und wird sich langsam klarer. Also es geht um eine Mentalisierung, ein Denkprozess, der in Gang kommt. Nach einer ganzen Weile steht sie auf und geht nach Hause und trifft sich mit ihrer Freundin. Sie kommt zu einem sicheren Ort und sie kann was ganz Konkretes tun und damit wird die Verzweiflung aus unserer Sicht aufgelöst. Ist das nachvollziehbar? Die zweite Geschichte beginnt sehr ähnlich, aber hier sind andere Ressourcen da, also nicht so viele Ressourcen wie bei der ersten Geschichte. Und sie geht anders aus und das würden wir hier als eher unsicher einschätzen aus dieser Sicht. Ein Mädchen sitzt auf einer Bank, hinter ihr ist eine Wand, sie ist völlig verzweifelt. Es sieht ein bisschen aus wie in einem Gefängnis oder auf der Psychiatrie, weil sie betrunken jemand attackiert hat. Vielleicht hat sie auch versucht, sich selbst umzubringen. Sie hat niemand, der sich für sie interessiert. Hier kommen keine konkreten Handlungsmöglichkeiten zum Vorschein. Sie kann sich nicht an jemanden wenden. Es kommt auch niemand von außen zu Hilfe. Das wäre so eine prototypische Geschichte für etwas, was eben hier unsicher ist oder desorganisiert. Ich hoffe, dass man das einigermaßen nachvollziehen kann. Ist natürlich viel sozusagen aufwendiger, das dann auch wirklich richtig einzuschätzen. Aber das spricht, glaube ich, hier für sich, dass diese Geschichte unsicher ist. Was haben wir herausgefunden? Das waren Mütter, die hatten relativ einen hohen Anteil von emotionaler Vernachlässigung. Die konnten wir dann in zwei Gruppen einteilen. Aber interessant war, diejenigen, die jetzt berichtet haben, dass sie wenig traumatische Erfahrungen waren, auch sicher gebunden. Das war ein hoher Anteil. Und diejenigen, die eben wirklich Schwierigkeiten hatten und auch viel emotionale Vernachlässigung, hatten dann auch eher diese desorganisierten Muster. Das heißt, wir hatten 40%, wo emotionale Vernachlässigung berichtet wurde, zumindest jetzt angegeben wurde. Aber was jetzt interessant war, dass die Mütter, die trotz dieser Belastung, trotz der Erfahrung, die sie angeben, ihre Geschichten sozusagen sicher präsentiert haben, also Ressourcen gezeigt haben, die sie woher auch immer schon mitgebracht haben, zeigten letztlich viel gelungenere Interaktion mit ihrem Kind. Das heißt, sie haben vielleicht eine traumatische Erfahrung gehabt, aber sie konnten sie schon sozusagen sicher einordnen. Außerdem zeigte sich das auch bei einer physiologischen sozusagen Reaktion des Kindes im autonomen Nervensystem, dass die Kinder von Müttern mit einer sicheren Bindungsrepräsentation hier weniger stresshaft oder weniger gestresst reagiert haben. Letztlich konnte man eben, das war relativ vieles Komplexes miteinander zeigen, dass feinfühliges oder weniger feinfühliges Verhalten sich direkt auf die physiologische Stressreaktivität des Kindes ausgewirkt hat und dass man sozusagen hier jetzt auch noch weiter untersuchen müsste, welche weiteren Schutz- und Risikofaktoren hier eine Rolle spielen. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass der Verarbeitungsgrad der Eltern, wie sie sozusagen ihre eigenen Bindungserfahrungen repräsentiert haben, hier ein ganz starker Schutzfaktor war. Und wir jetzt noch andere Variablen untersuchen, wie zum Beispiel Genetik oder auch andere physiologische Aspekte oder auch Oxytocin. Ja, es hat sich also damit gezeigt, und das ist jetzt eine laufende Studie, die jetzt noch nicht abgeschlossen ist, aber wo man sieht, es ist wiederum ein kompensierender Faktor, ist sozusagen die Verarbeitungsstrategien der Eltern. Und die Interventionsansätze, die ja existieren, jetzt aus bindungstheoretischer Sicht, und inzwischen gibt es ja auch ein dickes Handbuch von bindungsbasierten Interventionen, das ist gerade jetzt rausgekommen, zeigt ja immer wieder sozusagen, was wird jetzt hier eigentlich Eltern angeboten, die vielleicht aus schwierigen Verhältnissen kommen, die eigene schwierige Erfahrung gemacht haben. Und letztlich kann man zusammenfassen, dass eigentlich die Förderung der Feinfühligkeit sehr effektiv ist und auch sehr wirksam ist zu unterschiedlichen Altersperioden mit den Kindern. Und die Arbeit an ihren eigenen Repräsentationen, weil wir jetzt ja schon zeigen konnten, wenn Eltern belastet sind, wenn etwas vorgefallen ist, was sie schützt, ist, wie sie es sozusagen einordnen können. Und insofern ist diese Arbeit an den inneren Arbeitsmodellen, an den inneren Erfahrungen, die sie gemacht haben, und die Verlässlichkeit der Bindungsperson, das, was jetzt eigentlich im Moment das ist, was am häufigsten gemacht wird. Und ich denke, es gibt verschiedene Programme, die ich jetzt Ihnen nicht im Detail nennen kann, aber es gibt in Hamburg zum Beispiel ein sehr interessantes Programm, das nennt sich STI-Programm oder auch die entwicklungspsychologische Beratung, in Ulm entwickelt worden. Es gibt einen Zirkel der Sicherheit, der hier auch im deutschsprachigen Raum häufig eingesetzt wird. Und ich denke, die Effekte sind wirklich sehr gut belegt, dass man, wenn man an diesen beiden Aspekten arbeitet, auch viel, viel erreichen kann und auch präventiv viel erreichen kann. Ja, das wäre jetzt sozusagen etwas gewesen. Und vielleicht, wenn man es nochmal ganz kurz zusammenfasst, was, wenn wir die Feinfühligkeit trainieren, und Sie haben ja jetzt diese verschiedenen Beispiele gesehen, dann wird besonders an den positiven Interaktionen gearbeitet. Das heißt, wir werden uns besonders die Ressourcen anschauen, um die zu verstärken, weil man natürlich auch sehr bei so einem sensiblen Thema sehr vorsichtig sein muss, nicht noch mehr zu verunsichern und damit eher wirklich genau das, wo es gelungen ist, etwas ist, was dann auch besonders verstärkt werden soll. Ja, das wäre jetzt sozusagen Circle of Security. Hier vielleicht nochmal ganz kurz, das ist ein sehr spannendes Programm, finde ich persönlich, was auch sehr häufig eingesetzt wird, um Eltern zu erklären, wie wichtig das Explorationsverhalten ist und im Gegenspiel zum Bindungsverhalten und dass man hier das wirklich in einem sehr schönen Modell auch den Eltern näher bringt und mit ihnen daran arbeitet. Es gibt auch ein Programm für sichere Ausbildung für Eltern an der LMU zum Beispiel München. Aber es gibt hier ja auch, das sind alles Programme, die sozusagen sowohl in Deutschland als auch Österreich als auch in der Schweiz sehr viel eingesetzt werden. Ja, nachdem es jetzt 9:05 ist, denke ich, könnte ich es jetzt damit auch meinen Vortrag beenden und vielleicht einfach zusammenfassen. Ich hätte jetzt noch über das Jugendalter sprechen können, können wir aber gerne der Diskussion auch noch nachholen. Das war jetzt sozusagen der Baustein für Basis für Kinder, aber auch was man transgenerational jetzt weiß, wie wichtig die eigene Verarbeitung ist, an was man arbeiten kann mit den Eltern. Und ich glaube, die Bindungsforschung hat die letzten 30 Jahre sehr viele Daten gesammelt, um immer wieder zu belegen, Kinder brauchen Nähe. Und insofern möchte ich jetzt gerne den Vortrag an der Stelle schließen und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.